Wir sind auf unserem Weg durch die Wochentage noch immer unterwegs. Vor Anfang des Jahres haben wir begonnen mit dem Montag. Und in der Predigt hatte ich den Aufhänger für diese Reihe genannt. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand dran erinnert. Ich muss auf jeden Fall nochmal nachgucken. Warum machen wir eigentlich diese Reihe durch die Wochentage? Weil ich glaube, dass jeder den Wunsch hat, Gottes Reden zu hören. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an diese Geschichte von Mose an dem Dornbusch, wo Gott so wunderbar deutlich zu ihm gesprochen hat und ihm genau gesagt hat, was zu tun ist. Dieser Dornbusch brannte offenbar schon länger und Gott hat angefangen zu reden in dem Moment, an dem Mose hingeschaut hat. Und diese Reihe durch die Wochentage ist so ein bisschen der Wunsch auf das, was sowieso schon brennt, auf das, wo Gott sowieso redet, da nochmal den Fokus drauf zu legen, um mal hinzuschauen, ob da Gott nicht vielleicht zu uns redet. Zum Beispiel einfach durch die Namen der Wochentage. Wir haben die Woche schon so ziemlich durch. Wir sind heute beim Samstag angekommen und haben diesen Rhythmus an, ja, den Rhythmus, den jede Woche irgendwie mit sich bringt, mit dem Montag, mit dem Dienstag, sind wir durchgegangen, sind heute am Samstag angekommen. Und wer kommt am Samstag? Das Sams, ganz genau. Ein merkwürdiges, mystisches Wesen, falls es nicht jeder kennt, von Paul Maar. Es ist weder Mädchen noch Junge, es hat blaue Punkte im Gesicht und eine Schweinsnase mitten im Gesicht. So wird's beschrieben. Weder Mädchen noch Junge, blaue Punkte im Gesicht und eine Schweinsnase. Und es kommt dann, wenn am Sonntag die Sonne scheint, wenn am Montag Hermon zu Besuch kommt, wenn man am Dienstag Dienst hat, am Mittwoch die Mitte der Woche ist, am Donnerstag muss es donnern, am Freitag muss man frei haben und dann kommt am Samstag das Sams. Man braucht also eine perfekte Woche. Nach einer perfekten Woche kann das Sams kommen. Wir haben in dieser Reihe die Wochentage anders gefüllt. Also am Montag kam nicht Hermon, sondern am Montag erinnert uns der Mond daran, dass es immer wieder neu losgeht, dass wir mit Gott immer wieder neu starten können. Der Dienstag erinnert uns an den Namensgeber Tyr, ein Kriegsgott, und erinnert uns daran, ja, wir stehen im Krieg, immer wieder. Der Montag, der macht Spaß, neu anzufangen und los geht's, und dann schlägt einem die Realität ins Gesicht und man muss dranbleiben, man muss kämpfen. Und Gott gibt uns die Kraft zu kämpfen und er stellt uns in die Kämpfe, für die er uns gemacht hat. Am Mittwoch ist natürlich Mitte der Woche. In anderen Sprachen ist der Mittwoch aber auch nach Odin benannt, nach diesem komischen, schrägen Schöpfergott, der die Welt aus Bösem und aus Tod erschaffen hat. Wohingegen die Bibel eine ganz andere Geschichte von der Erschaffung der Welt erzählt, davon, dass alles gut gemacht wurde, dass Gott einen Plan hatte. Und es ist nicht irgendwie passiert und es sind nicht die Abfälle von irgendwelchen toten Riesen, sondern es ist Gottes Plan gewesen, etwas Gutes zu schaffen, dich gut zu machen. Und wir können das Böse mit dem Guten überwinden, weil Gott das Gute in diese Welt hineinspricht und hineinschafft. Der Donnerstag, Dona oder Thorstag, an dem wir uns Sicherheit wünschen, an dem es erlaubt ist, Gott zu bitten, du, ich habe Stress, ich habe Sorge, mach meine Seele ganz fest bei dir. Und Gott nimmt unsere Seele und macht sie absolut hundertprozentig fest in alle Ewigkeiten, in seiner Liebe verwurzelt er sie. Und er schenkt uns Weisheit, um uns um all das andere zu kümmern, was bei ihm vielleicht nicht ganz oben auf der Schutzliste steht. Schenkt er uns Weisheit, dass wir selber uns auch um Dinge in diesem Leben kümmern können. Und der Freitag, der Tag der Liebe, von der Göttin Freya benannt, feiern wir ihn als Tag, an dem wir Gottes Liebe feiern, die bedingungslos da ist, die ohne Ende da ist, die uns befähigt zu lieben und herausfordert, auch ab und zu mal die Perspektive zu wechseln und Dinge neu zu betrachten. Ich bin beruhigt, dass so gut wie jeder wieder an seinem bestimmten Platz sitzt und es für mich ein ganz normales Bild hier ist. Aber lasst euch von Gottes Liebe herausfordern, Dinge anders zu betrachten, euch selbst mit Gottes Augen zu sehen und auch eure Umwelt in der Liebe Gottes wahrzunehmen. Heute Samstag. Samstag, der Tag, der nach Satan oder nach Saturn benannt ist. Also nicht Satan, sondern Satär. Das ist die nördliche, nordische Variante von Saturn, dem Gott der Zeit. Der Samstag in Deutschen ist eine Mischung aus diesem Saturntag und dem Sabbat, dem jüdischen Fest. Wir haben den Saturn, den Planeten Saturn, der auch interessante Zeitaspekte mit sich bringt, wo ein Jahr, also ein Saturnjahr einmal um die Sonne, dauert 30 Jahre, knapp 29 Jahre und 166 Tage. Aber ein Tag auf dem Saturn, also er dreht sich einmal um sich selbst innerhalb von 10 Stunden. Völlig anderes Zeitgefühl da oben. müssen wir zum Glück nicht hin. Wir haben diesen Saturn, der Samstag angibt. Wir haben den Sabbat, den jüdischen Ruhetag, der in unserem christlichen Europa angekommen ist, als Tag zwischen Karfreitag und dem Auferstehungssonntag. Dieser Tag mit dieser Zwischenzeit, an dem irgendwie nichts passiert. Und wir haben natürlich das Sams, eine perfekte Woche, wo alles eben just in time ist. Alles passiert genau richtig. Und da drängt es sich doch absolut auf, dass wir am Samstag uns über Zeit Gedanken machen. Der Samstag war für mich früher der Tag in meiner Kindheit, an dem einfach Zeit da war. Er begann damit, dass man irgendwann aufgestanden ist und dann den lila Launebär geschaut hat. Kennt irgendjemand von euch den lila Launebär? Ja, es gibt ein paar Leute in meinem Alter, die kennen das. Ihr Älteren, ihr Jüngeren, ihr habt echt was verpasst. Weil das war der Inbegriff von, es ist Zeit. Egal, was heute passiert, es fängt entspannt an und es wird entspannt zu Ende gehen. Es ist Zeit, das Auto zu waschen. Es ist Zeit, irgendwas mit der Familie zu machen. Es ist Zeit, einfach nur Blödsinn im Fernsehen zu gucken. Heute hat sich der Samstag eher zu einem Tag entwickelt, wo man versucht, all das nachzuholen, was man in der Woche nicht geschafft hat. Dann ist noch mal ein bisschen Zeit, um das und das noch eben zu machen, weil dann fängt auch schon bald die nächste Woche an. Und am Montag, am Sonntag will man vielleicht noch ausschlafen. Eigentlich hat man immer was zu tun. Die Zeit, die rennt. Die Zeit bleibt auch manchmal stillstehen. Zeit kann man nicht anhalten, pausieren. Man kann sie nicht zurückspulen und man kann sie auch nicht vorspulen. Zeit passiert einfach. Wenn man Kinder hat, sagt man, dann erlebt man, wie schnell die Zeit vergeht. Sag das mal jemandem, der ein einjähriges Kind hat, was nachts nicht durchschläft. Dieser Satz, ach, die werden so schnell groß. Der klingt wie Hohn, wenn man über Wochen und Wochen nicht durchschlafen kann, weil diese Zeit nie zu Ende zu gehen scheint. Irgendwann sind sie dann groß und dann denkt man sich, oh, war das schön, als ich noch irgendjemand hatte, der mal nach mir gefragt hat und nachts geschrien hat, weil er irgendwas wollte. Hat man mir gesagt, dass das irgendwann so kommen soll. Ich bin gespannt. Heute ist Familienleben so unglaublich stressig und man hat auch immer irgendwas zu tun. An einem Samstag muss man sich die Schule angucken, gestern, auf die denn der Viertklässler, der bald in die fünfte Klasse kommt, muss man sich anschauen, trifft da Leute, mit denen man sich wieder verquatscht und man hat wieder keine Zeit, die Predigt vorzubereiten und es ist immer irgendwie was, wenn man Familie hat, immer irgendetwas, was man tun muss und ich erwische mich manchmal dabei, dass ich überlege, wie ich die Zeit verbracht habe, bevor ich Kinder hatte. Was macht man, wenn man keine Kinder hat? Also man muss ja nur Langeweile schieben. Ich kann mich nur vage dran erinnern, aber ihr Leute, die keine kleinen Kinder mehr zu Hause habt, was macht ihr den ganzen Tag? Wahnsinn. Zeit ist unglaublich kostbar. Zeit ist wertvoll, weil du sie nur einmal ausgeben kannst. Ein Moment, den kann man nicht zurückholen. Ein Moment kann man nicht noch einmal erleben. Ein Moment ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Die Zeit verfliegt und du hast nur das Hier und das Jetzt und du kannst es nicht festhalten. Unsere Lebenszeit ist ohne Ende wertvoll, weil sie so ein offenes Ende hat. Das Ende kann jederzeit kommen. Es ist völlig offen, wann es eintritt und es ist so wahnsinnig schnell. Jakobus schreibt etwas Schönes über Lebenszeit. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, ein Jakobus-Zitat Paulus zugeschrieben, weil ich fast alles super kluge in der Bibel irgendwie bei Paulus erwarte. Aber auch Jakobus hat was super kluges geschrieben. Und das hier stammt jetzt aus dem Jakobusbrief. Samstag, um den geht's heute? Genau. Da steht in Jakobus 4. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Nebelwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Ein Nebelwölkchen. Euer Leben ist nicht viel mehr als ein Hauch, ein Nebel, ein Dunst, der irgendwie da ist, aber die Sonne, es reicht aus, dass die Sonne aufgeht und er verschwindet. Es reicht, dass ein Wind um die Ecke kommt und schon ist es wieder weg. Es ist nicht viel, es ist nicht wirklich greifbar und es ist so flüchtig. Es klingt etwas deprimierend, zugegeben, aber es ist auch so wahr, dass unser Leben so zerbrechlich ist und dass der Tod so ein Schreckensgespenst ist, der über unserem Leben irgendwie schwebt und uns dazu bringt, so gut wie gar nicht mehr darüber zu reden, dass unser Leben endlich sein könnte. Und wir versuchen, irgendetwas in unserem Leben zu schaffen, was überdauern würde. Irgendetwas wirtschaftlich zu erreichen, ein Haus, etwas Massives. Du brauchst ein Haus oder Häuser. Du brauchst irgendetwas, was du vererben kannst, Reichtum. Irgendetwas, was bleibt. Irgendetwas, was man auf deinen Grabstein schreiben kann. Und wenn du mal über den Friedhof gehst, was steht da auf Grabsteinen? Da steht ein Geburtsdatum und da steht ein Todesdatum und dazwischen ist nur so ein Bindestrich. Dein Leben ist nicht viel mehr als so ein Bindestrich. Und das, was davon übrig bleibt, das macht man mit einem auf so einen Stein und dann war es das. Wie Nebel, vergänglich. Psalmist schreibt dazu: Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreit. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, auch wenn er noch so kraftvoll zu stehen scheint. Eine Handbreit, ein Nichts vor Gott, nur ein Hauch. Das klingt wirklich depressiv und ist so wahr. Wir haben zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Mit dieser Erkenntnis, dass unser Leben so kurz ist, so flüchtig. Wir können, so wie Paulus das an die Korinther schreibt, den Kopf in den Sand stecken. Oder er schreibt an sie, wenn das hier alles ist, also es geht in dem Zusammenhang darum, ob das Leben mehr ist als das, was wir sehen können. Und dann schreibt er, wenn das hier alles ist, wenn wir nicht mehr in unserem Leben haben, dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir eh tot. Dann lass uns noch irgendwie ein bisschen Spaß aus diesem Moment rausholen und dann ist gut. Bringt sowieso gar nichts. Oder aber, wir können diesen Moment nicht vergeuden. Unsere Lebenszeit nicht einfach so hinnehmen, ist halt so. Und sagen, es ist halt eh nur ein Strich auf dem Grabstein. Wir können auch sagen, es ist besonders kostbar. Und mein Leben ist begrenzt und damit besonders wertvoll. Es ist einzigartig und weil es so kurz ist, besonders. Es ist heilig, ausgesondert. Etwas ganz Besonderes und jeden Moment, den möchte ich als heilig erleben. Ich möchte ihn auskosten, jede Sekunde nutzen, zu etwas ganz Besonderem machen. Mose wird in dem Psalm zitiert, dass er gebetet haben soll, Gott lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Eigentlich steht da wörtlich, lehre uns unsere Tage zu zählen, damit unser Herz Weisheit erlange. Lehre uns, unsere Tage zu zählen. Nicht im Sinne von, ich muss irgendwie so viel wie möglich haben und ich muss sie ganz akribisch nachhalten, sondern vielleicht mehr dieses englische Make them count. Gib ihnen Bedeutung. Gott, schenk du uns die Erkenntnis, wie wertvoll sie sind, dass wir Acht darauf haben, dass wir sie zählen im Sinne von, wie wertvoll sie sind, sie wirklich wahrzunehmen, sie zu sehen. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit unser Herz Weisheit erlange, damit wir sie als etwas Besonderes annehmen. Das ist die Einladung am Samstag, darüber zu meditieren, wie kostbar unser Leben ist, wie kostbar jeder einzelne Tag ist, wie kostbar unsere Lebenszeit ist. Zähle deine Tage, feiere dein Leben, kämpfe dafür, dass jeder Tag etwas Besonderes ist. Dass jeder Moment einzigartig und heilig wird. Lasst uns nicht befürchten, dass unser Leben zu kurz sein könnte, sondern dass wir unser kurzes Leben nicht für etwas Besonderes nutzen. Das bedeutet für mich ein gewisser Druck, wenn wir diesen Moment jetzt gemeinsam im Raum verbringen und ihr mir zuhört, dass dieser Moment etwas Besonderes für euch sein soll, weil jeder Moment etwas Kostbares sein soll. Ich wünsche mir, dass wenn ihr diesen Raum verlasst, dass kein Samstag mehr für euch ein verschenkter Samstag ist. Dass an jedem Samstag, an dem ihr morgens aufwacht, ihr diesen Gedanken habt, oh, es ist Samstag und ich feiere mein Leben und ich mache mein Leben zu etwas Besonderem. Jeden Moment. Leben nicht zu vergeuden, sondern das Leben in Fülle zu leben. Das ist möglich, weil Jesus dafür alles gegeben hat, dass wir ein Leben in Fülle haben können. All das Niederdrückende, all das Schlechte, all das Kranke, all das Böse in uns und um uns herum, das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Er ist dafür gestorben, dass uns das nicht mehr unsere Tage verderben muss. Wir erleben es leider immer noch. Gottes Reich breitet sich noch immer aus. Es ist noch nicht überall angekommen, aber es breitet sich aus und es wird immer größer und es wird immer sichtbarer, weil Jesus es in Gang gesetzt hat, weil er in dieser Erde, auf dieser Erde war, in dieser Welt, und er hat sein Friedensreich gegründet und es weitet sich aus. Und er hat das manifestiert, sein Sieg über das Böse am Kreuz, weil er alles Böse mit in den Tod genommen hat. Und er ist auferstanden. Wir haben das gerade eben gesungen. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Wir haben ihn angebetet, weil er noch immer ist. Das Böse ist besiegt. Und wir dürfen, wir können, es ist die Möglichkeit geschaffen, das Leben in Fülle zu leben, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Und all unsere Gedanken, all unsere Fehler, die uns immer wieder sagen, na, das war ein bescheidener Tag. Das hast du mal wieder falsch gemacht. Das war mal wieder nichts. All das, das dürfen wir zu Jesus bringen. Und er nimmt das noch immer mit ans Kreuz. Und er steht mit uns immer wieder neu auf. Wir können uns immer wieder einen Neuanfang. Und wir dürfen all das hinter uns lassen. All der Hass, der in uns manchmal aufsteigt, den dürfen wir bei Jesus ablegen. All die kaputten Beziehungen, die wir im Laufe unseres Lebens noch irgendwie leben, versuchen am Leben zu erhalten oder abgeschrieben haben. All das, was schmerzhaft ist, all das, was so anstrengend ist, das können wir zurücklassen und den Moment genießen, den Gott uns schenkt. Weil das Böse, weil das Schlechte, das Niederdrückende muss keinen Platz mehr in uns haben. Wir dürfen das Leben und wir können das Leben genießen, weil Jesus angefangen hat, das Gute in diese Welt zu bringen, und er ist der Anfänger und Vollender. Wie stehst du dazu? Gibst du Dinge bei Jesus ab? Möchtest du vielleicht heute einfach nochmal die Entscheidung treffen, etwas bei Jesus abzugeben, damit dein Leben nicht schwer ist und du deine Momente, deine Tage zählen kannst? Den Streit, die Wut, die zerstörerischen Gedanken, all das, was dich festhält, all das, was dich verbittern lässt, das Große und das Kleine, das kannst du bei Gott abgeben und brauchst deine Lebenszeit damit nicht zu verschwenden, an das zu denken, was misslungen ist, an das zu denken, was kaputt gegangen ist, an das zu denken, was du falsch gemacht hast. Das darfst du bei Jesus abgeben und dein Leben genießen, das Leben in Fülle leben. Dazu lädt Jesus ein, weil dein Leben kostbar ist. Du darfst es voll auskosten. Verschwende deine Lebenszeit nicht mit kaputten Dingen, mit schweren Dingen, sondern genieße es, was Gott dir anbietet, ein Leben in Fülle. Weil das Leben so unglaublich kostbar ist, möchte ich euch was an die Hand geben, was ganz Praktisches, wie man es in Fülle auskosten kann. Möchte ich euch etwas mitgeben, wie ihr die Lebenszeit wertschätzen könnt. Da kommt das gleich. Wie kann man die kostbare Zeit, die so kurz ist, wie kann man die in Fülle genießen? Wie kann man sie wertschätzen, indem du Ruhe hältst? Ruhe halten ist ein für mich altes Wort, etwas, was meine Oma gerne benutzt hat, wenn es um die Mittagspause ging. Irgendwann war ich zu alt dafür, Mittagsschlaf zu machen. Also ich habe nicht mehr geschlafen. Und meiner Oma war es trotzdem wichtig, dass ich Ruhe halte. Ich sollte mich ins Bett legen und Ruhe halten. Auch wenn ich nicht schlafe, es ist jetzt Zeit, Ruhe zu halten. Nichts tun. Unglaublich langweilig für einen 5-jährigen Jungen. Aber irgendwie auch kostbar, weil ein Nachmittag ist dann nochmal ganz anders. Man streitet sich dann nicht mit seinen Schwestern, weil man einfach nicht mehr kann, sondern man hat neue Kraft, neue Energie, um einen guten Tag mit Oma und Opa zu verbringen. Ruhe halten bedeutet anhalten, bedeutet Pause machen. Nicht dieses akustische Stille genießen. Also manchmal ist es ja auch sehr angenehm, zum Beispiel mit Musik Ruhe zu halten. Oder im Wald, wenn die Vögel mega Lärm machen, weil es denen so gut geht, spazieren zu gehen. Dann hält man für sich Ruhe, weil man anhält, obwohl es um einen herum sehr laut ist. Innerlich Ruhe halten. Drei Gedanken, wie das ganz praktisch geht. Ich habe vor einem guten Jahr, hatte ich einen Bandscheibenvorfall, und war in einer Reha-Klinik deswegen. Da hatte ich jeden Tag viel Programm. Da gab es Physiotherapie, Fangopackung, herrlich. Bewegungstherapie, Gymnastik, die unglaublich schmerzhaft war. Und es gab so Therapiegruppen, auch verpflichtend, wo man im Kreis mit komischen Leuten saß, mit einer noch komischeren Anleiterin und hat merkwürdige Dinge besprochen. Was für mich das Merkwürdigste war, war, dass unsere Therapieleiterin uns ein Stück Schokolade in die Hand gedrückt hat. Nicht essen, hat sie gleich gesagt. Nehmt das Stück Schokolade mal in die Hand und schaut euch das mal an. Das ist ein dunkles Stück Schokolade. Beschreibt mal, wie dieses Stück Schokolade aussieht. Lasst euch Zeit damit. Guckt es euch ganz genau an, von allen Seiten. Jetzt riecht einmal dran. Wie riecht dieses Stück Schokolade? Und wie fühlt es sich an? Es wird ja langsam weich und eklig. Hört mal, wie sich dieses Stück Schokolade anhört. Nehmt es mit allen Sinnen wahr und zum Schluss eben auch mit dem Geschmackssinn. Genau, wenn die Hände schon völlig schmierig sind. Und nicht runterschlucken, nicht kauen, nur im Mund behalten. Es war saumäßig schräg. Aber die Frau hat diese Therapiestunde dann damit beendet, seid mal achtsam, macht mal Pause in eurem Alltag und schaut mal, wie gut das ist. Und dann dachte ich, das kenne ich. Das kommt mir bekannt vor. Einen Moment nehmen, anzuhalten und zu schauen, wie gut etwas ist. Ganz am Anfang eurer Bibel, da steht, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Es war gut, und Gott erkor einen Tag in unserem Wochenrhythmus aus, um Ruhe zu halten. Heute wird das megamäßig gehypt als Achtsamkeitsübungen. Achtsam sein bedeutet heute, Dinge um einen herum wahrzunehmen. Darauf zu achten, wie etwas ist, wie sich ein Stück Schokolade anfühlt und wie es sich anhört. Achtsam sein. In der Bibel nennt man das Schabbat. Dieses Ruhehalten ist da tatsächlich ein Verb im Hebräischen. Gott machte Schabbat, er schabbatte, nahm sich Zeit, Ruhe, um die Dinge zu betrachten und sich darüber zu freuen. Heute geht alles immer sofort und es geht immer alles immer. Ich möchte jetzt keine Moralpredigt über Onlinehandel halten, auch wenn das vielleicht auch nochmal sinnvoll wäre. Ich möchte euch sagen, dass es einen Schabbat gibt und dass Gott ihn eingesetzt hat, dass es eine Zeit gibt, die Gott den Menschen gegeben hat, um Ruhe zu halten, um runterzufahren. Dieses Wort Ruhe halten, dieses Verb, das bedeutet anhalten, innehalten, stoppen, also manchmal tatsächlich stehen zu bleiben, die Bewegung auszusetzen, mit dem aufzuhören, was man eigentlich getan hat, etwas unterbrechen. Und wir haben das verlernt, weil wir alles so wegrationalisieren. Diese Zeiten der Ruhe werden wegrationalisiert, weil wir effektiv sein müssen. Am Samstag müssen wir halt all das nachholen, was man in der Woche nicht geschafft hat. Man hat gar keine Zeit, um anzuhalten. Und das macht etwas mit uns, mit jedem Einzelnen. Das macht etwas mit der Gesellschaft. Es ist so schädlich, dass die Rentenversicherung, über die ich in der Reha war, jedem Einzelnen verpflichtend diese Achtsamkeitsübung aufdrückt. Jeder, der irgendwie für die Rentenversicherung krank erscheint und in Reha muss, der muss Achtsamkeitsübungen machen, weil die Rentenversicherung mitgekriegt hat, wenn Menschen nicht mehr achtsam sind, wenn sie nicht mehr anhalten, wenn sie nicht mehr schabbaten, dann wird das richtig teuer für uns. Dann sind die Leute viel zu früh kaputt. Dann müssen wir denen viel zu früh Rente zahlen. Das lohnt sich nicht. Das ist nicht effektiv für die Rentenversicherung. Für euren Arbeitgeber, der mag da vielleicht anderes drüber denken. Euer Familienleben ist vielleicht anders getaktet. Aber die Wissenschaft, wenn du so willst, die Rentenversicherung, die Medizin, die weiß, unser Leben funktioniert so nicht. Du funktionierst so nicht. Gott möchte, dass du schabbatest. Ich weiß nicht, ob Gott dabei vor allem unser Rentensystem im Blick hatte, als er das geschaffen hat und gesagt hat, es ist günstiger, wenn ihr mal einen Tag Pause macht. Ich glaube, er hatte dich auf dem Herzen. Er hat dich im Blick gehabt und wusste, was du brauchst, was gesund für dich ist, was du tun musst, um dein Leben in Fülle leben zu können, um es genießen zu können. Dafür musst du mal Pause machen. Gott hatte dich im Blick und sagt, mach Pause, halt an. Was passiert da, wenn du anhältst? Da machst du Ruhe. Da hältst du Ruhe. Und richtest deinen Blick auf das Vorhandene, auf das, was da ist. Du hörst auf, immer etwas nachzujagen und das zu vollbringen, was irgendwie in der Zukunft liegt. Und das musst du noch tun dann. Du musst nicht noch tun dann, sondern du bist hier und jetzt. Und du darfst sehen, was da ist. All das Gute, was da ist. Das tun, was Gott getan hat am Sabbat. Sich hinsetzen, nichts tun und das Gute genießen. Es ist da. Damit befreist du dich von dieser Lüge. Du müsstest noch. Von dieser Lüge, es würde an dir hängen, dass irgendetwas Gutes passieren würde. Du müsstest noch das und das erreichen und dann hättest du vielleicht das Leben in Fülle. Wenn du das und das erreicht hast, dann kommt schon wieder das Nächste, was du auch noch erreichen musst. Wenn du den und den Euro verdient hast, dann gibt es immer noch einen, den du auch noch dazu verdienen kannst. Wenn du das Projekt abgeschlossen hast, es gibt immer ein Projekt danach. Es gibt immer einen Menschen, den du noch anrufen musst. Immer noch irgendjemand, der irgendetwas von dir will. Es gibt immer etwas danach. Immer. Und die Rentenversicherung und Gott sind der Meinung, es ist Zeit, Ruhe zu halten, sich hinzusetzen und das Gute, was da ist, zu genießen. Du wirst dadurch die Illusion los, dass irgendetwas von dir abhängig sein würde, dass es nicht Gott wäre, der es in der Hand hat. Leben in Fülle ist möglich durch Gott, durch Jesus. Und du darfst dich von der Lüge befreien, dass deine Seele irgendwie die Chance hätte, sich bei deinem getakteten Alltag daran zu gewöhnen oder da mitzuhalten. Das tut sie nicht. Deine Seele braucht Ruhe. Ich habe gehört, von einer jüdischen Schule habe ich gehört, dass sie ihren Jungs beibringen, den Schabbat, den Samstag, wie eine Insel zu betrachten. Eine Insel der Ruhe. Und die Aufgabe von jungen Juden ist es, diese Insel der Ruhe gegen alle Angriffe von außen zu verteidigen. Gegen Termine, die sich da einnisten wollen, gegen Gewohnheiten, die man jeden Tag macht, die dann auch am Samstag zu machen, gegen Ängste, die einen unter Druck setzen, gegen Menschen zu verteidigen, die sich da irgendwie reindrängen wollen, gegen all diese Zeitfresser. Der Wochentag, der Samstag, der ist schon vom Namen her, ist es eine Mischung aus dem Saturn, dem Gott der Zeit, der Flügel hat und immer Stress macht und die Zeit vorantreibt, und dem jüdischen Schabbat, dem Tag der Ruhe. Es ist ein Kampf zwischen den beiden in unserem Alltag, in unserem Leben, zwischen diesem mystischen Wesen, diesem Zeitfresser und der Insel der Ruhe. Ein Samstag soll Erinnerung sein, wieder einen Rhythmus in unser Leben zu bringen, einen Rhythmus, der uns erlaubt, das Gute zu sehen, der uns erlaubt, das zu sehen, was Gott in unser Leben gelegt hat, das wahrzunehmen, das anzuerkennen, das von allen Seiten zu betrachten, zu schmecken, zu sehen, zu riechen, zu fühlen, wirklich wahrzunehmen, voll und ganz. Und sich von den Lügen zu befreien, die uns sagen, du musst noch, du müsstest noch, wenn du das nicht tust, dann. Es ist gut so, wie es ist. Und Gott ist damit drinne und er möchte dir Ruhe gönnen, dass du deine Momente, dass du deine Zeit wertschätzt, dass du sie nicht verschwendest, auch wenn oder gerade weil dein Leben nur ein Hauch ist, nur ein Nebel, vor Gott nur eine Handbreit. Deswegen komm zur Ruhe. Ein anderer Vers, der mir in den Sinn gekommen ist, wo es um Ruhe halten ging, war der, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, aus Psalm 127. Wie das Sams wirkt das so ein bisschen, es läuft alles von allein. Es gibt dieses Wesen, das kommt einfach vorbei und erfüllt dir deine Wünsche. Du musst nichts tun, außer im Bett liegen und schlafen, und dann kommt entweder Sams oder Gott erfüllt dir deine Wünsche, wie im Schlaf. Aber Psalm 127, da steht, es ist vergebens, dass ihr früh aufsteht und lange sitzt und esst euer Brot mit Sorge. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf, so übersetzt das Luther. Und ich dachte, das passt vielleicht so ein bisschen zu diesem Tag. Ich habe mir diesen Vers genauer angeguckt und Erschreckendes festgestellt. Luther hat im Gesamtkontext sehr gut übersetzt, aber sprachlich steht da tatsächlich, es ist vergebens, dass ihr früh aufsteht und lange auf seid, in Sorge um das Brot, das ihr esst, denn er gibt seinen Geliebten Schlaf. Und dann habe ich nachgeschaut, was für ein Wort für Schlaf, Sana steht da eigentlich, und im Hebräischen bedeutet Sana Schlaf. Das steht tatsächlich, denn Gott, der Herr, gibt seinen Geliebten Schlaf. Gott gibt Schlaf denen, die so gestresst sind, die Sorge haben, die unter dieses Phänomen, angeblich neuzeitliches Phänomen, gehören, dass so viel Stress im Alltag ist, dass sie nachts nicht mehr schlafen können, dass der Körper es nicht mehr kann, zur Ruhe zu kommen. Da sagt Gott, ich gebe euch Schlaf, weil es eh nichts bringt, dass ihr morgens früh aufsteht, bis abends spät aufbleibt, in der Zeit irgendwie versucht, euer täglich Brot zu verdienen. Wenn ich meinen Segen nicht dazugebe, steht im Vers davor, wenn Gott seinen Segen nicht dazugibt, dann bringt das sowieso nichts. Eine Stadt, die nicht von Gott beschützt wird, die ist vergebens. Was war das andere? Bitte? Ah, genau, richtig. Ein Haus, was du versuchst zu bauen, wo Gott nicht seinen Segen dazu gibt, das wird nichts. Dieses Haus wird nicht entstehen. Es wird ein Trümmerhaufen werden, wenn Gott nicht seinen Segen dazu gibt. Es ist eh alles abhängig vom Segen Gottes. Deswegen ist es vergeblich, das alleine zu versuchen. Ich, dein Gott, ich kümmere mich darum und gebe meinen Segen dazu, damit du schlafen kannst. Damit du nachts schlafen kannst. Das Leben ist so kostbar, es ist so wertvoll, dass es blöd ist, dumm ist, idiotisch ist, es mit all dem vollzupacken, was dir deinen Schlaf raubt. Es ist idiotisch, nicht zu schlafen, weil man noch was zu tun hat oder sich so den Tag über den Kopf zu zerbrechen, dass du nachts nicht mehr zur Ruhe kommst. Da leidet deine Konzentration drunter. Nach wenigen Wochen Schlaf unter 6 Stunden kannst du manche Geschicklichkeitsübungen einfach nicht mehr machen, weil dein Gehirn das nicht mehr gebacken bekommt, sich zu koordinieren. Dein Gehirn braucht Schlaf. Du bekommst irgendwann Schmerzen, nicht nur im Kopf, sondern im ganzen Körper. Dein Nervensystem leidet, du wirst anfällig für Krankheiten. Man sagt, nach 2 Jahren ohne gesunden Schlafrhythmus bist du definitiv krank. Dein Immunsystem ist so sehr im Keller, dass jeder Virus, der vorbeikommt, sich in dir einnistet und dich noch kränker macht, die Krankheit wirklich zum Vorschein bringt und du sogar sterben kannst. Es ist eine Illusion, dass alles in deiner Hand liegen würde und du müsstest alles in deiner Hand haben. Du darfst dich einfach hinlegen und schlafen. Schlaf ist unglaublich spirituell. Es ist eine geistliche Übung, sich hinzulegen und dabei zu sagen, Gott, du hast es in der Hand und ich vertraue dir. Schlaf kann da eine Art der Anbetung sein, weil du Gott Gott sein lässt. Bete Gott an, indem du dich hinlegst und schläfst und damit sagst, tu du Herr. Deine Lebenszeit sollst du nicht mit Sorge und mit Stress vergeuden. Geh schlafen, Gott kümmert sich. Ganz ausdrücklich sagt Jesus das in Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Stress, Sorge, Schlafstörung und so weiter. Dieses Gedankenkarussell, was dich wach hält, da sagt Jesus, komm damit zu mir. Bring mir dieses Gedankenkarussell, bring mir deinen Stress, bring mir deine Sorgen, bring mir das, was dich wach hält. Ich möchte dir Ruhe schenken. Und dieses Ruhe geben, Anapauso, finde ich ein tolles griechisches Wort, Pauso. Da hat Luther höchstwahrscheinlich ein Wort erfunden, weil Luther schreibt hier nicht, ich will euch Ruhe geben, sondern er sagt, ich will euch erquicken. Ein erfundenes Wort wahrscheinlich, was das ausdrücken soll, dass das Ruhe ist, dass da Pause von Arbeit ist. Im Wörterbuch steht da das Schöne, durch Implikation der Auffrischung. Das bedeutet, es ist impliziert, es ist vorausgesetzt, es hat das Ziel, dass man aufgefrischt ist. Eine Ruhe zum Aufladen, eine Ruhe, um Kraft zu tanken. Ein Prozess mit einem Anfang, ich kann nicht mehr, mit dem Ziel, ich kann wieder. Das möchte Jesus uns schenken. Er möchte, dass wir bei ihm eine wirklich gute Rast machen. Eine Rast, die nicht so aussieht, dass man sich einfach nur noch niederwirft und sagt, es wird nichts mehr, es geht nichts mehr, alles vorbei. Sondern eine Rast, die sinnvoll ist, die einen Anfang und ein Ende hat. Und dazwischen passiert etwas. Ein Beispiel für eine negative Rast, Wiebke ist, glaube ich, heute nicht da. Ansonsten könnte sie gleich nochmal nach den Details nächste Woche. Nagelt sie mal fest auf die Details. Ich war mit ihr und ein paar anderen Leuten in Schweden im Gebirge unterwegs. Wir waren eine Woche wandern. Es gab kaum Wasser, weil es so einfach nicht geregnet hatte. Die Quellen, die wir auf unserer Karte eingetragen hatten, die waren nicht mehr da. Waren einfach ausgetrocknet. Und wir sind gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und an einem Tag habe ich mit den frischen, jungen Leuten, die Bock hatten, noch eine Tagestour gemacht, 17 Kilometer. Immer von Wasserquelle zu Wasserquelle, die nicht da war. Das war irgendwie blöd. Und wir kamen völlig dehydriert und ich war sowas von fix und alle. Also fix und fertig war ich da und habe mich ins Zelt gelegt und wollte Rast machen. Allerdings hatte ich nicht wirklich nicht mehr im Kopf, ich lege mich hin und in ein paar Stunden geht es dann wieder, sondern mir war alles egal. Ich habe mich hingelegt und habe gedacht, und wenn ich jetzt hier sterbe, ist es auch nicht schlimm. Ich kann nicht mehr. Mein Arzt hat das später versucht, so ein bisschen nachzugehen, was passiert sein könnte, durch das zu wenig Wasser im Blut und die oder im ganzen Körper und zu wenig Energie im Körper. Ich habe zu wenig gegessen an dem Tag, ich habe zu viel verbraucht an dem Tag und die Millionen von Mückenstiche, die ich hatte, hatte ich wahrscheinlich einfach eine Vergiftung im Körper. Also es war so viel Mückengift in meinem Körper, dass mein Körper damit nicht klarkam und ich war vergiftet aufgrund von Mückenstichen. Und ich habe mich ins Zelt gelegt, in den Schlafsack und dachte, jetzt ist einfach Ende. Ich sterbe jetzt gerne, weil das ist besser als dieses, ich kann nicht mehr. Und da hat Wiebke mich dann aus dem Schlafsack wieder rausgezogen und gesagt, du stirbst hier nicht, du kriegst jetzt eine Tablette und ich gebe Wasser in dich rein und morgen geht es dir schon wieder gut, hat sie gehofft. Und sie hatte zum Glück recht. Ich lebe dank Wiebke. Das ist das Falsche. Zur Ruhe kommen, sich hinlegen und sagen, es geht nichts mehr. Das, was Jesus möchte, ist das, was Wiebke mit mir gemacht hat. Du legst dich hin und hältst Ruhe mit dem Ziel, dass du morgen wieder fit bist. Und ich gebe dir das, was du brauchst, damit du wieder fit bist. Das kann Jesus. Das möchte er. Das ist erquicken. Das ist das, was Jesus mit uns tun möchte. All dein Stress, deine Sorgen, dein Gedankenkarussell, all das darfst du bei Jesus abgeben. Und das ist manchmal ein Prozess, das dauert, das darf dauern. Aber Jesus hat das Ziel, dass wir erquickt aus der Begegnung mit ihm wieder in den Alltag starten können, in unser Leben starten können, um unsere Tage zu zählen, um unsere Tage kostbar zu haben, um ihnen Wert beizugeben. Jesus will, dass wir anapausen, oder er möchte uns anapausen, er möchte uns erquicken. Er möchte uns nicht irgendwie mit Amphetaminen vollstopfen, also nicht irgendetwas geben, damit es irgendwie weitergeht und immer weiter und weiter und weiter und noch irgendwie ein Pillekin. Nein, er möchte, dass wir zur Ruhe kommen, runterfahren, wirklich mal Pause machen und dort von ihm erquickt werden, um unser Leben, das nur wie ein Nebel ist, um das auszukosten, um das kostbar zu halten, um zu erkennen, wie heilig es ist. Noch ein Gedanke zu diesem Nebel. Dein Leben ist so klein, so flüchtig wie Nebel. Wie viel ist schon ein Nebel? Aber was passiert, wenn du viel Nebel hast? Also wenn du ein Nebel und noch ein Nebel dazu packst? Wenn wir uns hier umschauen, da ist ganz viel Nebel. Neben dir sitzt auch so ein Nebel, eine Nebelschwade. Nicht viel. Aber was wird aus Nebel, wenn man ihn zusammenfügt? Mehrere Nebelschwaden zusammen, da wird eine Wolke draus. Wenn du Wolken zusammenpackst und sie immer größer und kompakter werden, was wird da draus? Regen. Was wird aus Regen? Da wird ein Rinnsal draus. Aus einem Rinnsal wird ein Bach, aus einem Bach wird ein Fluss, aus einem Fluss wird ein Ozean. Ein interessanter Gedanke, dass Gott unser Leben mit Nebel vergleicht. An und für sich nichts verflüchtigt sich mit einem Windhauch. Sobald die Sonne aufgeht, ist es weg. Aber Nebel plus Nebel ist Wolke, Wolke plus Wolke ist Regen, Regen plus Regen ist irgendwann Ozean. Gigantische Wassermassen, die 2/3 der Erde bedecken, die unser Leben ausmachen. Du bist nicht viel, aber wenn du dieses Konzept von Gott, was er offenbar in alles reingelegt hat, von dem zusammen befolgst, wenn du dich danach richtest, wenn du Gefährten suchst, die mit dir zusammen Nebel und dann Wolken sind, dann kannst du diese Welt sowas von verändern. Dieses Konzept hat Gott in sich. Wir sprechen von dem dreieinigen Gott. Er selbst ist zusammen in sich. Und er schafft eine Welt, um sie zu lieben, um ein Objekt der Liebe zu haben, um eine Beziehung zusammenzuführen. Er kommt als Sohn Gottes in diese Welt, um zusammen mit uns Beziehung zu führen. Und er stirbt am Kreuz, um all das aus der Welt zu schaffen, was das Zusammen zwischen ihm und uns stört und was das Zusammen zwischen Mensch und Mensch stört. Gott möchte, dass wir zusammen leben, dass wir zusammen etwas erreichen. Und wenn du hier sitzt und weinst, weil dein Leben ja nur ein Nebel ist, neben dir sitzt noch ein Nebel. Ich weiß nicht, ob du noch etwas auf dem Herzen hast vom Mittwoch. Da hatte ich euch aufgefordert, etwas zu finden, was euer Herz brechen lässt. Irgendeine Sache in dieser Welt, wenn die in den Nachrichten kommt, wenn du das in deiner Nachbarschaft siehst, was dich traurig macht, was dich wütend macht. Und da etwas zu finden, um da etwas Gutes hineinzubringen. Du alleine wirst vielleicht bei dieser Sache, die dein Herz brechen lässt, nicht viel ausrichten können. Aber Nebel plus Nebel wird Wolke. und Wolke plus Wolke wird Regen. Du kannst einen Unterschied machen, nicht alleine, aber zusammen. Gott hat dich in eine Gemeinde gestellt, auch in eine Gemeinde weltweit, weil er einen Unterschied durch dich machen möchte, weil er dir die Möglichkeit geben möchte, deine Zeit in dieser Welt nicht zu vergeuden, nicht zu verplempern und depressiv da zu sitzen. Ich bin nur ein Nebel, eine Wolke, die bald vergeht. Du bist ein Nebel und du kannst diese Welt verändern, zusammen mit Gott und mit den Menschen um dich herum. Samstag soll eine Erinnerung sein, wie kostbar dein Leben ist. Den Moment festzuhalten, ihn sich vor Augen zu führen und zu sehen, wie großartig das ist, was Gott uns geschenkt hat. Sobald du hier rausgehst, soll dein Samstag nicht mehr der Tag sein, an dem du irgendwie die Sorgen und den Stress der letzten Woche versuchst, irgendwie abzuarbeiten. Sondern Samstag darf ein Schabbat sein. Vielleicht passt das mit deinen Arbeitszeiten nicht, dass es am Samstag ist, aber suche Ruhe. Suche Momente, in denen du schabbaten kannst und komm zur Ruhe. Suche dir Schlaf oder gehe ganz bewusst ins Bett, um zu schlafen und dabei Gott anzubeten und zu sagen, tu du all das, was ich heute nicht geschafft habe und gib mir morgen das, was ich morgen schaffen darf und lass dich von Jesus erquicken. Ich möchte euch einladen, den Samstag so zu feiern, dass wir unsere Tage zählen können, dass wir unseren Tagen Wert beimessen können und dass wir darüber meditieren, Gott da reinreden lassen können, wie wertvoll unser Leben ist und wofür wir unsere kostbare Zeit einsetzen dürfen, wo Gott uns zum Nebel machen möchte, zur Wolke und irgendwann zum Ozean. Und weil wir gerade alle hier sind, möchte ich gerne mit euch zusammen sabbaten, möchte ich gerne mit euch zusammen zur Ruhe kommen und Gott in unser Herz sprechen lassen. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt eine Insel der Stille suchen und gemeinsam meditieren. Setzt euch einfach mal ganz bequem hin. Schließt gerne eure Augen und stellt euch eure Insel der Ruhe vor. Eine Insel, die dir gehört. Ich weiß nicht, ob sie Sandstrand hat oder eine schöne Felsenküste. Es ist deine Insel der Ruhe. Es ist dein Ort, an dem du Ruhe hast, an dem dein Sabbat herrscht. Und pflanz dich selber mal mitten auf diese Insel. Und ich möchte noch einmal die Bibeltexte vorlesen und dich einladen, hinzuhören, ob Gott dir mit einem Satz, mit einem Wort da etwas wichtig machen möchte. Unterstreich das vor deinem inneren Auge. Halt das fest. Was ist schon euer Leben? Ein Nebelwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Darum lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreit. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Gott, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit unser Herz Weisheit erlange. Es ist vergebens, dass du früh aufstehst und lange auf bist und in Sorge um das Brot bist, was du essen willst. Denn der Herr gibt seinen Geliebten Schlaf. Denn der Herr gibt seinen Geliebten Schlaf. Und Jesus sagt dir, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Dein Leben ist vielleicht nur ein Strich auf einem Grabstein. In Gottes Augen nicht viel mehr als eine Handbreit. Und gerade deswegen ist es ihm so unendlich kostbar. Es ist ihm so kostbar, dass er als Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um all das Schlechte, um all das Böse, um all das, was dir Sorge bereitet, um all das, was dich krank macht, was dich kaputt macht, aus deinem Leben zu nehmen. Jesus möchte das Böse aus deinem Leben herausnehmen sodass du diesen Hauch genießen kannst. Er will dir das Leben in Fülle schenken. Dein Leben ist kostbar. Deswegen stell dir diese Insel noch einmal vor. Und lad Jesus ein, mit auf diese Insel zu kommen. Vielleicht ist es das erste Mal. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du Jesus so gegenüberstehst. Vielleicht ist es endlich mal wieder dran, Jesus gegenüberzustehen. Und ihm etwas in die Hand zu geben, was dich schwer macht, was dich müde macht, was dich traurig macht, was deinem Leben Freude nimmt. Gott steht da und sagt dir, du bist mühselig und beladen, ich will dich erquicken. Ich möchte dir Ruhe schenken. Gib mir das, was dich schwer macht. Ich möchte dir Leben in Fülle geben. Ich danke dir, Jesus, dass wir bei dir loswerden können, was uns schwer macht, loswerden können, was unser Leben traurig macht, was uns wütend macht, all das, was uns Lebenszeit raubt. Ich danke dir, dass wir in dir all das bergen dürfen und dass du uns dafür, was wir dir geben, da gibst du uns Leben in Fülle, da gibst du uns Frieden und Ruhe, da gibst du uns Freude und vor allem gibst du uns Liebe. Liebe, die unverdient ist, die kein Ende hat, die niemals aufhören wird. Ich danke dir für die Liebe, die du zu uns hast und die reicht, um unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und uns selbst zu lieben. Danke, Jesus, für das Leben, was du schenkst. Mag es noch so kurz und noch so vergänglich sein. Durch dich haben wir das Leben in Fülle. Danke dafür. Amen. Wenn ihr von hier weggeht, dann steht ihr in einem Wochenrhythmus, in einem Lebensrhythmus. Lebt ihn ganz bewusst, weil Gott ist da drinne. Gott möchte ihn mit euch zusammen leben. Und so darf ich uns alle unter den Segen Gottes stellen, unter dem Blick unseres allmächtigen, allgegenwärtigen und vollkommenen liebenden Gottes, der über uns wacht, der auf uns herabblickt und das voller Liebe. Dieser Gott, der will uns Frieden schenken. Will uns sein Leben in Fülle geben und eine unglaublich gesegnete neue Woche. Geht mit seinem Frieden. Amen.